Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Klaus Bokatzky einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es mal ganz sportlich zu. Freundschaft kommt aber auch nicht zu kurz. Und das alles mit einer Frau, die im Fußball Position geschafft hat wie sonst nur Männer. Willkommen, Katja Kraus.
Guten Morgen, hallo.
Sie waren einst selber aktive Kickerin in der Frauen-Bundesliga, dann waren Sie Managerin beim Hamburger HSV und jetzt sind Sie bei einer Sportmarketing-Agentur aktiv. Welche Sportart können Sie persönlich gar nicht leiden? Welche langweilt Sie am allermeisten?
Ach, ich dachte, Sie fragen mich jetzt, welche Sportart können Sie überhaupt gar nicht? Da hätte ich gesagt, ungefähr die allermeisten außer Fußball. Ich mag schon am allerliebsten Ballsportarten. Also ich liebe schon Fußball, dieses Spiel sehr besonders und auch Tennis zum Beispiel, weil es unheimlich taktisch ist. Und alles, was so eher gymnastisch, körperlich ist, das ist so was, was ich dann möglichst auslasse, aktiv und passiv.
Aber was können Sie überhaupt nicht leiden?
Leiden?
Nicht leiden. Also wo Sie sagen, wenn Sie jetzt vom Fernseher säßen und Sie würden da irgendeine Sportübertragung sehen, wo Sie sofort weglaufen. Welche Sportart wäre das?
Tanz. Paartanz.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur Katja Kraus als Vorstandsmitglied des Hamburger SV, also des HSV, wie wir ihn alle kennen, waren Sie die erste und bisher einzige Frau in einer Führungsposition der Fußball-Bundesliga. Wann wird es die nächste geben?
Ich hoffe sehr, sehr bald, denn es gibt ja überhaupt keinen Grund, dass nicht längst eine da ist. Ich bin 7 Jahre schon nicht mehr in dieser Position und dass bis heute keine Frau in ein ähnliches Amt bekleidet, ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Also es gibt Frauen, die können das Land führen und Unternehmen, Ministerien, aber der Fußball erklärt sich immer zu einer Geheimwissenschaft, der sich nur Männern erschließt. Das gibt keinen Grund dafür, außer bisher unangetasteten Glaubenssätzen, weil man das so will. Aber ich bin ganz überzeugt, dass das nicht mehr lange so aufrechtzuerhalten sein wird und dass auch das Fußballgeschäft, wie alle anderen Bereiche übrigens, auch extrem davon profitieren wird, wenn der Aspekt, den Frauen eben spezifisch einbringen, dann auch dort Niederschlag findet.
Welchen Aspekt können Frauen spezifisch einbringen?
Eine andere Form von Kommunikationsfähigkeit, Empathie, Wirkungsreflexion. Also es ist nicht nur eine, es sind eine ganze Menge. Und klar ist einfach, der Ton verändert sich und der Umgang miteinander verändert sich auch eklatant. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass der Fußball davon deutlich profitieren würde.
Was haben Sie genau gemacht in den 8 Jahren beim HSV von 2003 bis 2011?
Ich bin verantwortlich gewesen für Kommunikation, die Marke und Vermarktung des Vereins. Also das heißt tatsächlich für die komplette Außendarstellung, für das Innenempfinden, also die Identität des Vereins und die Abbildung desselben nach außen für die Außenwirkung.
Und wieso sind Sie dann da weg und zwar auf ziemlich brüske Art und Weise?
Ach, das ist eine lange Geschichte. Es gab von Anfang an einen Ring zwischen Bewahren und Modernisierung. Wir waren der Meinung, wir wollen den Club mit Strukturen versehen, die einfach einem mittelständischen Unternehmen, das nun mal Fußballvereine inzwischen längst sind, gerecht werden. Und es gab damals noch eine sehr starke traditionelle Bewegung, mit der wir uns auch immer auseinanderzusetzen hatten. In diesem Spannungsfeld haben wir uns bewegt und bewegen sich die Clubs zum großen Teil auch noch heute. Hat sich einiges verändert seither. Aber als wir dann in einer sportlichen Krise waren, was damals für den HSV Platz 7 in der Bundesliga gewesen ist, haben sich die Kräfteverhältnisse auf eine Weise verändert, dass sich dann auch die Aufsichtsratszusammensetzung so verändert hat, dass unsere dritte Vertragsverlängerung nur mit 7-5 Stimmen zugestimmt wurde. Man hätte eine Zweidrittelmehrheit, also 8 Stimmen gebraucht und dementsprechend wurde der Vertrag dann nicht ein drittes Mal verlängert.
Das war dann also der richtige Sturz. Ich meine, heute wäre der HSV froh, wenn er auf Platz 7 der ersten Bundesliga wäre, richtig?
Ja, in jedem Fall wäre das eine komfortable Situation im Vergleich zum Ist-Status.
Ja, wie haben Sie so den Abstieg des HSV dann beobachtet? War da auch so eine leise Genugtuung bei?
Nein, das hatte ich tatsächlich gar nicht. Im Gegenteil, überraschenderweise für mich, denn in 7 Jahren habe ich schon eine gewisse Distanz gefunden natürlich. Das war eine Herzensangelegenheit und ich dachte für eine Zeit auch, ich mache das bis zur Verrentung und habe aber dann durchaus auch bewusst Abstand genommen, wollte nie von außen Abläufe beim HSV kommentieren, weil das einfach auch so ein Fluch war, mit dem ich sehr beschäftigt war in meiner aktiven Zeit, dass sehr viele Leute immer von außen glauben, das aktuelle Management beurteilen zu wollen. Also ich habe sehr bewusst Abstand gesucht und mich dann darüber auch emotional distanziert. Der Abstieg hat mich dann aber doch nochmal sehr, sehr getroffen an dem Tag, als er tatsächlich feststand. Denn das war schon eine sehr bewegende Zeit. Ich habe diese Aufgabe geliebt und das hat sich dann doch nochmal angespürt.
Sind Sie denn da zu den Spielen noch gegangen?
Ich bin immer mal wieder gegangen, ja, nicht die ganze Zeit. Also das letzte Mal war ich dann da, um unserer 7-jährigen Tochter einmal den HSV zu Erstliga-Zeiten zu zeigen.
Und wie haben Sie ihr denn erklärt?
Och, sie hat das eigentlich schon selbst verstanden. Also die Atmosphäre in diesem Stadion ist schon sehr eindrucksvoll. Das wirkt dann insbesondere auch auf ein 7-jähriges Kind.
Der Sturz damals, wie hat er sich angefühlt für Sie?
Also das war wirklich ein tiefer Einschnitt. Ich habe schon gesagt, ich habe das geliebt. Ich habe nicht mein Leben und diese Aufgabe voneinander getrennt. Ich war sehr, sehr identifiziert natürlich damit. Aber in allen öffentlichen Jobs ist es ja so, dass man eigentlich Veränderungen oder Brüche heraufbeschwören sieht. Also die kommen nicht überraschend in aller Regel. Und ich habe mich damit deshalb schon eine Zeit auseinandersetzen können, die sehr aufreibend, sehr anstrengend war, weil es immer darum geht, wieder neue Kraft zu entwickeln, sich zur Wehr zu setzen, vor allem aber Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und die sehr stark darauf angewiesen ist, dass man Zuversicht vorgibt, auch Zuversicht zu zeigen. Das war anstrengend. Und als die Entscheidung dann tatsächlich gefallen war, dann habe ich erstmal für einen Moment Erleichterung empfunden, dann aber auch schnell eine Leere, weil ich so gewohnt war, in Abläufen und Halbstundentakt und festgeplanten, strukturierten Tagen zu agieren und zu denken.
Sie sind ein ziemlich strukturierter Mensch, richtig?
Ja, ich weiß das gar nicht. Ja, ich glaube ja. Aber ich habe gelernt, auch fehlende Struktur oder nicht vorhandene Struktur durchaus genießen zu können. Also ich bin in der Struktur nicht zwanghaft. Ich finde es ganz schön, jetzt tatsächlich nicht mehr in Halbstundeneinheiten zu denken, wie ich es immer getan habe in der beruflichen Funktion. Und das hat eine Weile gebraucht. Also ich habe auch noch 1, 2, 3, 4, manche Menschen würden wahrscheinlich sagen länger, Übergangsphase gebraucht, bis ich viel freier agieren und freier denken konnte. Und auch übrigens im Gesprächstempo anders geworden bin, nicht versucht habe, die Dinge möglichst zu komprimieren, um möglichst viel zu schaffen, sondern viel freier und großzügiger auch in meinem eigenen Denken und Sprechen agieren zu können.
Wie haben Sie das damals dann verarbeitet, 2011? Also Sie haben sich im Grunde selbst therapiert.
Ja, ich hatte das große Glück, Menschen um mich zu haben, die mich dazu gebracht haben, mich komplett anderen Dingen zuzuwenden oder mich dazu ermutigt haben. Ich hatte wahrscheinlich das Zutrauen nicht gehabt, insbesondere aus einer negativen Erfahrung heraus. Aber ich hatte eigentlich immer im Kopf, schreiben zu wollen. Und ich hatte auch ein Buch im Kopf, das sich mit Erfolgsfaktoren beschäftigen sollte. Das hat mich immer sehr interessiert. Was machen eigentlich all die Erfolgreichen mit ihrem Erfolg? Wie gehen sie mit ihren Ängsten um? Mit wem redet man noch, wenn man ganz an der Spitze ist? 1000 Aspekte von Erfolg. Was ist der gemeinsame Nenner für Erfolg? Und damit wollte ich mich immer mal beschäftigen. Und als dann dieses HSV-Ausscheiden kam, dann habe ich gedacht, okay, jetzt schreibe ich dieses Buch. Ich hatte großes Glück, einen fantastischen Verlag zu finden. Und dann habe ich damit begonnen. Das wurde dann aber nicht nur ein Buch über Erfolg, sondern eben auch ein Buch über Misserfolg. Wie geht man eigentlich damit um, wenn man nur Erfolg gewohnt ist, wenn man lineare Karrieren hatte? Und das hat mich dann sofort sehr beschäftigt. Ich wusste nicht, ob ich das kann, aber ich wusste, dass ich es unbedingt versuchen will. Und das hat mich davon abgehalten, sofort wieder auf das Terrain zurückzugehen, das ich am besten kannte und das mir am vertrautesten war.
Macht heißt das Buch, Geschichten von Erfolg und Scheitern, im Fischer Verlag erschienen 2013. Da haben Sie Politiker und Wirtschaftsleute, Journalisten und Künstler, die von ganz hoch runtergefallen sind, aber zum Teil dann auch wieder hochgeklettert sind. Also wenn es Politiker waren wie der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch, der dann ja Manager bei Bilfinger wurde, oder Ole von Beuys, der frühere Hamburger Bürgermeister, der dann als Jurist in der Wirtschaft weitergemacht hat und so weiter. Aber was haben Sie für sich selber durch diese Interviews von Menschen, die eben auch so gestürzt sind wie Sie, was haben Sie selber für sich daraus gelernt?
Erstmal hat es mich vor allem beschäftigt. Dann hat das natürlich meine Reflexion nochmal auf eine Weise potenziert. Es ist tröstend, mit Menschen zu reden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Natürlich auf einem viel, viel höheren Niveau als ich selbst und auch mit einem viel öffentlicheren Sturz, als ich das erfahren habe. Aber was ich, glaube ich, das Wichtigste fand, war das Gefühl zu haben, beschäftigt zu sein mit etwas, was mich plötzlich auf die gleiche Weise begeisterte, wofür ich die gleiche Leidenschaft entwickelt habe, das Schreiben, aber vor allem auch die Gespräche mit den Menschen. Ich liebe es zuzuhören. Das hat mich genauso fasziniert wie meine Aufgabe vorher. Und deshalb ist mir dabei auch bewusst geworden, dass es für unterschiedliche Phasen eben unterschiedliche Dinge gibt, die richtig sind. Und für mich ist das Schreiben nach dieser Fußballzeit und nach dieser hysterischen Zeit und der maximalen Aufmerksamkeit immer im Kontakt mit anderen Menschen, ist das Schreiben so richtig gewesen und so heilsam. Alles Introspektive daran, das Leise, das war genau das Richtige für mich nach dieser Zeit. Das hätte ich aber vorher nicht gewusst, das musste ich entdecken. Also das war keine Idee, sondern das war ein Weg. Und in der Arbeit am Buch habe ich gespürt, wie kongruent ich damit bin.
Zu Gast im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, die einzige Bundesliga-Fußballerin Katja Kraus, geboren 1970 in Offenbach am Main. Wissen Sie noch, wie das war, als Sie das erste Mal als kleines Mädchen gekickt haben?
Das allererste Mal weiß ich nicht, weil ich habe immer mit dem Fußball gegen die Wand gespielt oder mit dem Tennisschläger gegen die Wand stundenlang gespielt und dann mir die große Karriere vorgestellt dabei. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, die entscheidende Wendung nahm es, als ich mit meinem damals besten Freund Nachbarsjungen gespielt habe, Fußball gespielt. Er wollte immer nur Fußball spielen und ich musste mich immer dann vor das Garagentor stellen und er konnte Stunden raufschießen und da habe ich dann offensichtlich ein gewisses Torwarttalent entwickelt.
Ja, und wie haben Ihre Freundin, ich meine, wenn wir uns das vorstellen, 70er Jahre, das war jetzt vielleicht so 77, 78 oder so, ja, da war es ja noch nicht üblich, dass Mädchen Fußball gespielt haben. Wie haben dann so Ihre Freundin reagiert?
Nein, das war tatsächlich nicht üblich und ich konnte auch wenige Freundinnen dafür begeistern, aber ich habe auch erstmal eine Zeit bei den Jungs gespielt und ich habe tatsächlich dann auch gespürt, als ich später, dann musste ich aber nach Frankfurt wechseln, weil es nur sehr wenige Mädchenmannschaften gab, insbesondere nicht in ländlicheren Gebieten, musste ich nach Frankfurt wechseln. Das war schon eine besondere Form von Aufgehobenheit und Gemeinschaft, plötzlich mit jungen Mädchen zusammen zu sein, die genau die gleiche Leidenschaft und Liebe für diesen Sport hatten. Und das war eine sehr besondere Erfahrung. Und in der Schule bin ich damit tatsächlich immer Exotin gewesen, aber zumindest mit einem sehr wohlwollenden Interesse daran. Ich habe da keine Abneigung gespürt.
Aber bei Ihren Eltern haben Sie Abneigung gespürt?
Ja, meine Eltern hielten das für keine besonders gute Idee.
Das klingt jetzt aber sehr, also sehr diplomatisch. Also da bitte, jetzt mal ein bisschen erzählen.
Nee, meine Eltern hätten tatsächlich gerne eine andere Sportart für mich vorgesehen. Wahrscheinlich hätten sie in mancherlei Hinsicht einen anderen Werdegang für mich eher vorgesehen. Ich glaube, sie haben auch nie so wirklich verstanden, was ich da in diesem Fußballgeschäft überhaupt so mache. Und trotzdem war das auch eine gute Schule. Also meine Eltern haben dann gedacht, naja, wir werden mal sehen. Also wir fahren dich nicht zum Training und dann wird sich das auch schnell wieder gelegt haben, diese Begeisterung. Aber ich habe es dann irgendwie logistisch anders hinbekommen und irgendwann haben sie resigniert.
Ihr Vater war Manager bei einem Lebensmittelkonzern. Der hätte lieber gehabt, wenn sie Golf gespielt hätten oder Tennis, wie sich das für junge Damen damals gehört hat.
Nee, Golf war damals gar nicht so angesagt. Mein Vater hatte, glaube ich, sich da auch eher rausgehalten, wenn nicht meine Mutter sich lieber ein tanzendes Mädchen, vielleicht muss ich gerade mal überlegen, vielleicht kommt daher meine Abneigung gegen den Tanz. Sehen Sie, haben wir schon einen therapeutischen Erfolg hier.
Großartig, wir machen weiter.
Ja, also ich glaube, meine Mutter war es eher, die sich etwas anderes für mich vorgestellt hat und vielleicht auch sich ihre eigenen Freizeitaktivitäten schöner in irgendwelchen Ballettstudios oder sonst wo gedacht hätte.
Sie sind mit 17 von zu Hause ausgezogen, dann aus Offenbach nach Frankfurt. Wieso genau mit 17 schon?
Der Weg war relativ weit. Ich war dann sowieso häufig bei irgendwelchen Auswahllehrgängen unterwegs. Ich habe in Frankfurt Fußball gespielt und das war dann doch eine relativ weite Strecke. Und dann hat es sich einfach ergeben. Ich hatte jeden Abend Training und dann am Wochenende Spiel. Und ich habe viel gespielt, dann in der ersten, zweiten Mannschaft noch gespielt, weil ich habe einfach das am allerliebsten gemacht. Und dann ergab es sich so, dass ich dann auch einfach da geblieben bin.
Aber es gibt ja zwischen Frankfurt und Offenbach so eine dieser uralten Lokalrivalitäten, wie ich sie als Bochumer mit Dortmund kenne, wie sie die Nürnberger mit Fürth, die Düsseldorfer mit Köln und die Kölner mit Düsseldorf. Ja, gab es da nicht irgendwie auch so ein bisschen so Lokalpatriotismus bei Ihnen?
Na, ich bin in Offenbach geboren. Ich habe bei Eintracht Frankfurt eigentlich meine Funktionärskarriere begonnen und das ist wirklich auch eine tiefe Verbundenheit geworden. Das ist mein Verein jetzt. Was vorher nicht tatsächlich, aber seit ich da gearbeitet habe und die Chance hatte, in dieser Zeit wirklich alles zu lernen. Fußballmanagement ist ja kein Ausbildungsberuf und wirklich in der Praxis, damals noch als erste Frau, sehr jung, ich komme von der Uni, es war alles irgendwie neu und mit vielen Widerständen versehen. Also ich habe eine enge Verbundenheit zur Eintracht Frankfurt, aber in der Zeit habe ich selten ausführlich darüber geredet, dass ich in Offenbach geboren bin.
Eintracht Frankfurt, ist das immer noch Ihre Mannschaft heute? Also der Sie wirklich die Daumen drücken?
Ja, das ist so ein bisschen wie mit der, also wie mit so einer ersten Berührung mit etwas sehr Besonderem. Und dieser Einstieg, der war unglaublich hart, hat mich viel Kraft gekostet, weil die Widerstände wirklich enorm waren. Und trotzdem habe ich da so viel lernen dürfen. Also ich verstand nichts von der Aufgabe, in die ich da gekommen bin. Und ich habe ganz schnell vieles gelernt, weil ich einfach die Freiheit hatte, durch fehlende Strukturen damals alles zu machen. Das war ganz großartig und hat zu einer ganz intensiven Verbundenheit geführt. Auch übrigens, weil wir zweimal am letzten Spieltag die Klasse gehalten haben. Und beides Mal war es eigentlich unmöglich. Und das waren dann mindestens auch die besten Party meines Lebens. Es gab einen legendären letzten Bundesligaspieltag. Ich weiß nicht, ob Sie das erinnern. Doch, als Bochum müssen Sie es erinnern, denn da haben wir, Bochum war auch Teil des Abstiegskampfes, wir haben im letzten Spieltag 5:1 gegen Kaiserslautern gewonnen, die damals deutscher Meister gewesen sind mit Otto Rehhagel, und es war eigentlich unmöglich. Und was dann passierte, natürlich in der Mannschaft, bei allen, die mit diesem Sport beschäftigt sind, alle Leute, die da arbeiten, denn das sind natürlich dann auch existenzielle Fragen, mit denen man dann beschäftigt ist, bekommt man den Job weiter oder nicht, wenn eine Mannschaft absteigt, und alles, was sich dann entlud, auch in der ganzen Stadt, das war einfach fantastisch.
Sie waren Sprecherin da. Mhm. Was haben Sie da genau gemacht? Also haben Sie nur so im Hintergrund da irgendwie koordiniert, wenn hier die Trainer dann groß vor den Medien auftreten konnten? Oder sind Sie da selber auch richtig dann mal aufgetreten?
Die Rolle war damals, und das war ja noch sehr früh, war damals sehr koordinierend. Also damals war die Mediensituation noch komplett anders. Also es gab tatsächlich noch kein Social Media, es gab noch keine Online-Plattformen.
Sondern also wir reden jetzt über die 90er Jahre.
Genau, wir reden über Anfang der 90er sogar. Und das war eine andere Zeit, und da war die Aufgabe tatsächlich koordinativ. Also ich habe schon noch beim Kicker angerufen im Auftrag eines Spielers und gefragt, warum er die Note 3 bekommen hat, wo er doch der Meinung war, er hätte mindestens eine Note 2 verdient.
Also bei dem berühmten Fußballmagazin Kicker. Aber Sie hatten davor, bevor Sie da Sprecherin bei Eintracht Frankfurt waren, ja Germanistik und Politik studiert. Warum überhaupt das Studium und nicht irgendwie sich für einen Profifußball entschieden?
Also erstmal war es zu meiner Zeit, ich habe nie vom Fußballspielen gelebt und ich wollte das auch gar nicht. Ich hatte immer auch so eine romantische Vorstellung davon, das ist meine Herzensangelegenheit. Und ich habe sehr früh aufgehört, schon mit 25, weil sich dann nicht mehr vereinbaren ließ mit meiner beruflichen Laufbahn. Und habe aber in der Zeit einfach alles erlebt. Ich hatte in 10 Jahren in der Bundesliga gespielt, aber das war kein Profitum zu dieser Zeit. Es kamen dann die ersten Spielerinnen, die auch Geld bekamen, Birgit Prinz und so weiter, die das auch wirklich verdient haben, weil sie großartig waren. Für mich war es so, ich habe das ganz große Glück in meinem Leben gehabt, dass ich die Dinge, die ich am allermeisten liebe, miteinander vereinbaren konnte. Also ich liebe Sport und ich mag einfach unglaublich gerne mit Menschen reden. Ich interessiere mich für Politik, ich liebe das Schreiben, Bücher, Literatur. Und ich hatte die Möglichkeit, das alles miteinander zu vereinbaren. Und ich habe aber auch gewusst, ich war keine herausragende Schülerin und ich war auch keine besonders begabte Studentin. Und als Geisteswissenschaftlerin in den Markt zu gehen, ist so eine Sache. Aber ich wusste immer, dass ich, oder ich hatte die Hoffnung, dass ich über meinen Sport und in der Kombination der Dinge so eine Form von Besonderheit hatte, die mich dann befähigt, das eine oder andere zu tun, vielleicht was Außergewöhnliches zu tun oder eine außergewöhnliche Stellenbeschreibung, meine ich damit. Und das hat sich dann zum Glück auch so ergeben.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur Katja Kraus, die von 1986 bis 1998 Torfrau beim FSV Frankfurt war. 1995 wurden sie mit dem deutschen Frauennationalteam Vize-Weltmeisterin und Europameisterin. Wo steht der Frauenfußball heute?
Also in jedem Fall vor der Herausforderung, sich auch wieder neu zu definieren. Also es wird jetzt eine neue Trainerin da sein. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihre Vorherrschaft in den vergangenen Jahren eingebüßt und befindet sich jetzt in einem anderen Wettbewerb. Und es gab, was die Mannschaftsstruktur anbetrifft, einige Zäsuren. Und jetzt geht es darum, mit der neuen Trainerin dann ab Beginn des neuen Jahres, wenn ich das richtig weiß, dann wirklich auch wieder in die Erfolgsspur zu kommen.
Könnte das etwas sein, was Sie sich noch vorstellen können, mal so Trainerin der Frauennationalmannschaft zu sein?
Auf überhaupt gar keinen Fall. Ich bin eine lausige Didaktin. Also ich bin als Trainerin komplett ungeeignet.
So, und jetzt kommen wir zur Beschreibung des Männerfußballs. Wenn Sie also eine lausige Didaktin sind, Sie sind ja, das weiß ich von Ihren beiden Büchern, über das zweite Buch sprechen wir noch, Sie sind eine exzellente Analytikerin. Und jetzt erklären Sie uns doch bitte mal, wie ist es mit der deutschen Männernationalelf derzeit bestellt?
Das haben ja schon eine Menge Ihrer Kollegen, Journalisten in den letzten Wochen getan, ausführlich hoch und runter. Das hat der Bundestrainer, das hat der Teamchef der Nationalmannschaft getan. Also ich glaube, all diese Gründe, die liegen auch offen. Da gibt es jetzt keine Geheimweisheit, die ich Ihnen jetzt erklären könnte. Nein, ich glaube einfach, dass die Nationalmannschaft bei dem letzten Weltmeisterschaftsturnier an vielen Stellen ein paar Prozentpunkte zu wenig hatte. Und in der Summe hat es dann einfach nicht zu mehr als dem letzten Platz in der Vorrunde gereicht. Aber ich habe jetzt gerade die letzten beiden Länderspiele, eines ganz und das andere so nebenbei rezipiert, wahrgenommen. Und ich glaube schon, dass tatsächlich auch da jetzt gerade etwas in Bewegung ist. Und ich fand das schon sehr anständig.
Also das heißt auf einem guten Wege.
Naja, also die Frage ist ja, was ist das Selbstverständnis? Ist Deutschland eine Mannschaft? Der Wettbewerb bewegt sich und entwickelt sich ja auch, und auch die Wettbewerber analysieren ihre Ergebnisse und sind permanent dabei, das Spiel und ihr Mannschaftsgefüge zu verbessern. Und sicherlich passiert das jetzt auch bei der deutschen Mannschaft. Aber die Frage ist das Selbstverständnis eigentlich immer, dass Deutschland Weltmeister werden muss? Oder geht es darum, wie tritt man eigentlich auf und was erwartet man von Nationalspielern, mit welchem Engagement und mit welchem Spaß und welchem Ärger sie in diese Spiele gehen?
Und mit welchem Spaß oder mit welchem Ärger geht Katja Kraus ins Fernsehen? Ich denke etwa an eine Runde, die neulich bei Markus Lanz stattfand, zum Thema deutscher Männerfußball, wo sie als einzige Frau unter lauter Männern wieder sitzen. Wie haben Sie sich da gefühlt?
Ach, das ist ja ein Gefühl, das mir vertraut ist. Das kenne ich eigentlich meine ganze Berufslaufbahn lang in allen verschiedenen Bereichen. Das war gar nicht das Thema dabei, sondern ich hätte mir eine progressivere Debatte einfach gewünscht. Denn ich glaube, es geht nicht mehr darum zu diskutieren, die Frage kann und muss Vermarktung sein. Die Frage natürlich muss es sein, und es geht auch nicht anders, weil alle Zuschauer wollen den besten Fußball sehen. Sie wollen ihre Vereine im Wettbewerb mit den besten Mannschaften sehen, und deshalb bleibt es nicht aus. Die Frage ist nur, wie bewegt man sich auch in diesem Spannungsfeld? Und ich glaube, man muss am Ende nicht mehr über Hashtag-Kommunikation nachdenken, weil es geht natürlich auch für den DFB darum, junge Menschen für den Fußball zu begeistern und dementsprechend in der Weise zu kommunizieren, wie diese jungen Menschen das tun. Ich muss das nicht alles anwenden. Ich bin kein digitaler Mensch, also ich bin sehr analog. Aber trotzdem muss mir bewusst sein, dass die Welt so ist und dass das auch eine Menge Möglichkeiten bietet. Und sich dem zu verschließen, das halte ich für keine gute Idee.
Haben Sie das Gefühl gehabt, dass diese Männer, zum großen Teil waren es auch Männer, die noch ein bisschen älter waren als Sie, dass Sie das kapiert haben, dass Sie das wirklich kapiert haben? Also da waren Journalisten, da war der ehemalige Fußballtrainer Eva Lienen, da war ein Ex-Profi. Hatten Sie das Gefühl, dass das, was Sie mir jetzt hier gesagt haben, dass das bei denen auch so angekommen ist?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin, und damit meine ich jetzt explizit nicht ausschließlich diese Runde, ich bin manchmal gar nicht sicher, ob die Menschen ihre Meinung vertreten, so wie sie sie eigentlich haben, wie sie denken, oder ob es dann tatsächlich auch darum geht, am Ende dem Publikum zu entsprechen, von dem man relativ genau weiß, was es hören möchte. Und dementsprechend gar nicht, glaube ich, ist es häufiger der Fall, als man denkt.
Katja Kraus, Sie sind jetzt unheimlich elegant meiner Frage ausgewichen, wie Sie sich gefühlt haben. Ich muss es jetzt trotzdem nochmal fragen. Ich denke an Ihre Blicke, die Sie da so teilweise um sich geworfen haben. Jetzt lachen Sie, sind von einer sympathischen, menschlichen Offenheit. Und in die Kamera haben Sie teilweise geguckt, da konnte ich nur sagen, wenn Blicke töten könnten.
Nein, das habe ich grundsätzlich nicht in mir, aber tatsächlich ist es so, dass ich mir eine tiefere Debatte gewünscht hätte und dass ich tatsächlich dann als Frau in so eine exponierte Rolle geraten bin, die mich aber sehr festgelegt hat. Das hat mich im Verlauf der Sendung, das haben Sie sehr scharf beobachtet, wirklich, hat mich dann wirklich geärgert.
Unterschiede Frauen- und Männerfußball. Sie haben es schon mal so kurz angesprochen. Also wo Sie, das ging für mich, muss ich dann auch gestehen, manchmal auch wirklich wieder so ein bisschen so abgedroschen, Frauen mit der mehr Empathie und so weiter und so fort. Ich versuche es jetzt mal anders anzugehen. Haben Frauen ja anderen Gemeinschaftsgeist, einen anderen Teamgeist vielleicht als die Männer beim Fußball?
Ach, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Natürlich ist es auf eine Weise so, also zu meiner Zeit war es so, aber das, also man muss alles in seiner Zeit beurteilen. Und Frauenfußball hat natürlich eine komplett andere mediale Aufmerksamkeit. Es gibt viele Verlockungsfaktoren nicht, die den Männerfußball und die Sportler dort auch korrumpieren. Es gibt nicht diese permanente Bedeutungsüberhöhung der Protagonisten. Also das, was Mannschaftsgeist ausmacht, nämlich gemeinsam und für den anderen miteinander auf ein Ziel hinzuarbeiten, das wird durch diese maximale Aufmerksamkeit von außen sicherlich erschwert. Und das ist im Frauenfußball nicht so. Und dementsprechend glaube ich, ohne das wirklich beurteilen zu können, weil ich zu weit davon weg bin, das ist auch heute sicherlich noch der Fall. Also der Mannschaftsgeist, die Geschlossenheit, das ist in allen Sportarten größer, die nicht diese öffentliche Hysterie auslösen.
Aber so ganz weit weg vom Thema sind Sie ja nicht. Sie sind ja in der Branche geblieben. Sie sind seit Juli 2013 geschäftsführende Gesellschafterin der Sportmarketingagentur Jung von Matt Sports, von Ihnen mitgegründet damals. Was machen Sie mit dieser Agentur?
Wir beschäftigen uns tatsächlich mit den Marken, also mit Sportlern und dem Thema Sport als Marke und machen das auf eine sehr strategisch-psychologische Weise, diesen Markenaufbau. Da geht es insbesondere, natürlich arbeiten wir für viele Unternehmen, für Fußballvereine, aber es geht eben tatsächlich auch darum, wie erzähle ich meine Geschichte am besten. In einer Flut von Geschichten, in der die ganze Welt hochfluktuiert, immer neue Produkte sieht, neue Themen hört, Loyalitäten und Bindungen nachlassen. Also wie erzähle ich eigentlich noch meine Geschichte so, dass die Menschen sich damit verbunden fühlen? Und zwar am allerbesten ehrlich, weil ich glaube nicht an konstruierte Images, sondern man muss einfach nur sich der Werthaltigkeit der eigenen Geschichte bewusst sein. Und es geht auch insbesondere um Sportarten außerhalb des Fußballs. Also wie kann ich eigentlich noch eine Geschichte erzählen, die meinen Sport attraktiver macht für Menschen, die sich ansonsten absolut auf Highlights konzentrieren und die vor allem natürlich der Fußball anbietet.
Aber mit all den Formulierungen, die Sie drin hatten, muss ich jetzt zum Fußball noch etwas fragen. Wenn Sie von Loyalitäten und Bindung und wie erzähle ich eine Geschichte reden, da muss ich jetzt fragen, wenn Sie Mesut Özil beraten hätten in den letzten Wochen und Monaten, wie wäre diese Beratung ausgegangen?
Das fände ich jetzt eine nicht zulässige Anmaßung, denn ich bin in diesen ganzen Prozess nicht eingebunden gewesen. Ich glaube, der Mesut Özil, der diese Erklärung verfasst hat, ist nicht der Mesut Özil, der das Erdogan-Foto gemacht hat. Dazwischen sind ganz, ganz viele Dinge passiert und viele Einzelentscheidungen in diesem Ablauf sind irgendwie erklärbar. Trotzdem ist das Gesamtbild natürlich am Ende verheerend. Aber wenn ich seine Beraterin gewesen wäre, dann hätte ich viel mehr Informationen, dann könnte ich die Dinge auch viel, viel besser beurteilen, als wir das alle jetzt von außen tun und eigentlich permanent eine Hypothesen anstellen.
Aber wenn Sie jetzt mal so ein bisschen so nachdenken, diese gespaltenen Loyalitäten von Menschen, die ja vielleicht im Herzen auch schwanken zwischen Deutschland und der Türkei, was ja nachvollziehbar ist bei so einem bestimmten familiären Hintergrund. Können Sie das nachempfinden?
Ich kann das total nachempfinden und ich finde es bei der Debatte auch wirklich viel zu kurz gekommen, dass wir in einer veränderten Gesellschaft leben, in einer sehr pluralen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, in der es viele Menschen mit unterschiedlichen Identitäten und Bindungen gibt und dass wir dementsprechend uns das auch bewusst machen müssen, insbesondere den jungen Menschen keine nationale Symbolik permanent abverlangen sollen, dass wir da auch Werte mal neu definieren müssen. Ich glaube, das hätte auch schon vor der Weltmeisterschaft diskutiert werden können, aber das hat in dieser Phase niemand getan, ist aber dringend notwendig, damit wir nicht immer über die gleichen Dinge mit dem gleichen Furor und fehlender Differenziertheit diskutieren.
Katja Kraus im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, Autorin des Buches Freundschaft, Ihres zweiten Buches. Sind Sie ein Mensch, der viele Freunde hat?
Ja, ich mag die Definition eines mir ganz wertvollen Menschen, der immer gesagt hat, der Mensch, der sich mit dir gedanklich auseinandersetzt, der über dich nachdenkt in einer guten Weise, das ist eine Form von Befreundung. Und in diesem Sinne, ja, habe ich viele Freunde und viele Befreundungsmomente über den ganzen Tag, weil ich mich sehr gern gedanklich mit Menschen beschäftige und insbesondere mit den Menschen, die mir nahestehen, ja.
Verraten Sie uns auch, wer dieser kluge Mensch ist, der Ihnen das gesagt hat?
Das war Roger Willemsen.
Roger Willemsen, der berühmte, leider verstorbene Kollege, der auch in dem Buch Freundschaft bei Ihnen auftaucht. Sie haben da ganz, ganz lange Interviews geführt, also im Grunde journalistisch sensibel, tiefgehende Interviews mit Politikern wie Egon Bahr, Gregor Gysi, Sarah Wagenknecht, dem Regisseur Jürgen Flimm, dem Fußballtrainer Jürgen Klopp und wie angesprochen mit Roger Willemsen. Wer und was hat Sie dabei am meisten vielleicht überrascht, wo was ganz Neues für Sie kam?
Überrascht hat mich Natürlich, wie viel Facettenfreundschaft hat, das habe ich mir vorher vorgestellt, aber welche Erscheinungsformen es gibt, wie unterschiedlich die Auseinandersetzungen damit sind, wie das jeder für sich definiert. Dass es aber auch Menschen gibt, die sagen, ich brauche eigentlich gar keine Freunde, also ich bin mir selbst genug. Das hat mich überrascht, auch den Mut, das auszusprechen, weil es ist ja nicht sehr gesellschaftskonform zu sagen, ich bin eigentlich so ein alleiniger Mensch, ich brauche das nicht und ich glaube auch nicht an Loyalitäten. Das fand ich bemerkenswert, weil es auch meiner Lebensrealität sehr, sehr fern ist.
Wie haben Sie das Vertrauen hingekriegt, dass Sie so offen mit Ihnen geredet haben?
Ich bin überzeugt davon, das war schon bei meinem ersten Buch so, wenn man mit Menschen wohlwollend umgeht. Und ich bin keine investigative Autorin, ich bin nicht Journalistin, ich möchte niemanden überführen, sondern mich interessiert einfach eine andere Sichtweise, eine andere Lebensform, andere Gedanken, andere Argumente. Und ich mag niemanden überführen. Ich mag einfach gerne zuhören und bin auch bereit, dann etwas selbst hinzugeben, also meine eigenen Gedanken hinzugeben. Und dabei entsteht in den allermeisten Fällen, übrigens nicht immer, aber eine sehr offene Atmosphäre.
Der Ex-Fußballer Thomas Hitzlsperger, der auch in Ihrem ersten Buch Macht auftaucht, der hat sich danach geoutet als Schwuler. Als Sie, die frühere Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Katrin Suda geehelicht haben im März 2017, also letztes Jahr, und das in die Medien kam, wie haben Sie sich da gefühlt?
Ich habe immer mein ganzes Leben lang sehr offen gelebt, nie irgendwas versteckt und verstecken müssen. Aber es ist natürlich eine andere Dimension, plötzlich von öffentlichem Interesse auf diese Weise zu sein mit etwas sehr Privatem. Also ich kannte eine begrenzte Form von Öffentlichkeit durch meinen Sport, meine Funktionen vorher und habe damit auch gearbeitet natürlich in meinen Funktionen. Aber auf diese Weise persönlich öffentlich zu sein, das war mir schon schwer, zumal sich für mich erstmal nicht erklärte, wo dabei das öffentliche Interesse sein sollte. Ich weiß nicht, ob das ähnlich gewesen wäre, wenn ich einen Mann geheiratet hätte. Oder ich bin mir sicher, es wäre nicht vergleichbar gewesen.
Ja, aber wir haben auch nicht so viele lesbische Politikerinnen, die offen damit umgehen, wie ihre Frau das tut. Sie war ja da in einer politischen Funktion dann auch. Also da habe ich jetzt wieder ein gewisses Verständnis dann für Interesse von Medien.
Ja, aber dementsprechend ist es ja auch, konnten Sie es ja dann auch nachlesen.
Aber das hat Ihnen nicht gepasst?
Nein, das ist gar nicht, das hat mir nicht gepasst. Ich habe gemerkt, dass also wirklich hier Privatheit, so öffentlich dargestellt zu sehen, das habe ich schon auch erstmal verdauen müssen. Also das nicht, weil meine Lebensform damit ausgestellt wurde. Das, wie gesagt, das ist für mich immer selbstverständlich gewesen, so zu leben. Und auch nicht, weil ich nicht wirklich mit großer Freude über meine Hochzeit reden würde. Aber es ist einfach, in diesem Maße öffentlich zu sein mit etwas, was mir sehr am Herzen liegt und sehr persönlich ist, das war dann doch nochmal eine neue Dimension.
Haben Sie das verdaut inzwischen?
Ja, aber trotzdem würde mir immer daran liegen, Teile meines Inneren und meines privaten Lebens nicht öffentlich auszustellen.
Also Fotos mit Ihrer Frau und Ihren drei Kindern in einer Illustrierten, die werden wir bis auf Weiteres nicht sehen.
Ausgeschlossen, zumindest nicht auf Einladung von uns.
Katja Kraus, könnten Sie heute fröhlich singen, Fußball war mein Leben?
Nein, ist es auf eine gewisse Weise immer noch. Oftmals denke ich nach, wenn ich versuche, mir so selbst auf die Spur zu kommen, was mich gerade vor allem bewegt, in welcher Phase ich gerade bin und was immer die Grundierung ist. Und da komme ich immerhin zurück. Ich bin einfach am allermeisten und am allerauthentischsten wahrscheinlich Sportlerin.
Was ist Ihr liebstes Fußballlied?
Mein liebstes Fußballlied ist You Never Walk Alone.
Warum?
Ich finde es unglaublich atmosphärisch und kraftvoll. Also ich liebe den Tempowechsel. Ich finde es einfach ein großartiges Lied.
Abgesehen jetzt von so einem Lied, singen Sie das manchmal dann auch laut zu Hause?
Auf jeden Fall.
Mit den Kindern?
Den Kindern habe ich das noch nicht beigebracht. Die sind gerade vor allem noch bei Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund.
Aber das bringen Sie ihnen noch bei You Never Walk Alone.
Ja, also es ist eine gute Anregung. Also Sie haben ja schon mehrere gute Anregungen in diesem Gespräch gegeben. Diese werde ich auch aufnehmen.
Katja Kraus, ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Klaus Pokatzki sagt Danke und Tschüss.